Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Es ist unsere 49. Folge.
Ich bin so aufgeregt.
Das wollte ich fragen. Du bist aufgeregt, ne?
Richtig aufgeregt. Wir sind in den Partyvorbereitungen.
Ich habe es gemerkt, schon jetzt in der Vorbesprechung, du bist sehr aufgekratzt.
Die letzten 2 Wochen habe ich nur mit Luftballons aufpusten verbracht, ja, eigentlich. Ich habe mir extra Urlaub genommen.
Aber für euch jetzt nochmal der Hinweis, die letzte Möglichkeit, wenn ihr in irgendeiner Form an unserem Jubiläum in 2 Wochen partizipieren wollt, lasst es uns wissen über Instagram oder schreibt uns eine E-Mail, nehmt Kontakt auf über unsere Homepage www.popcornpilger.de und wir sind jetzt seit 2 Tagen auf Twitter.
Yes.
Folgt uns auf Twitter, Popcornpilger.
Yes.
Ganz leicht zu finden.
Wir twittern.
Es gibt jeden Tag interessante News aus der Welt der Reichen und Schönen und von uns.
Ja, aber jetzt bespielen wir ja nur alle Kanäle und da kann es ja zu schlimmem Wildwuchs kommen.
Ja, das schon, schauen wir mal.
Ja, naja, Twitter, YouTube, schlimme Videos kann es da geben und wer kann das nachvollziehen?
Schlimme Videos, das ist unser Thema heute. Wir haben uns eine True Crime Dokumentation vorgenommen.
Die erste Doku, die wir besprechen, nicht wahr?
Ja,
ich glaube wohl.
Aufräumen mit Marie Kondo.
Ja, sowas. Das ist so, ja, Real Soap, ja, sowas eher. Ja, aber okay.
Aber Don't Peep with Cats.
Geschrieben F-Sternchen-Sternchen-K.
Ja, eine True Crime Dokumentation und wir haben uns diese Dokumentation ausgesucht, weil sie gerade auf Netflix läuft, sehr
viral geht, wie das Video, das dahinter steckt.
Ja, genau, oder Videos, die dahinter stecken, viral gegangen sind, gerade sehr aktuell ist. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, True Crime ist gerade generell sehr, 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 sehr angesagt.
Siehe die Podcasts dazu.
Also klar, Grüße an unsere Kolleginnen und unseren Kollegen von Zeitverbrechen.
Ja, habe ich mal kennengelernt.
Ja, Sabine Rückert.
Ja. Schöne in Grüße. Hamburg.
Oder How to Get Away with Murder. Ja. So. Also es gibt.
Gut, das ist nicht True Crime, aber
es gibt.
Oder indirekt ist es das.
Es gibt auf den Streaming-Diensten diverse True Crime-Dokumentationen.
Ja.
Und da drängt sich mir jetzt schon die Frage auf. Es scheint offensichtlich der normale Samstagabend-Krimi, der scheint es nicht mehr zu tun.
Ja. Selbst die härteren Formate, nimm mal Criminal Minds. Eigentlich klassische Krimi-Psychothriller-Serie, bei der du den Eindruck bekommst, da läuft jede Woche ein Dutzend Psychopathen durch Amerika und mordet sich dadurch. Hat wohl nicht mehr gereicht, ich weiß nicht.
Also wir haben, und mit wir meine ich jetzt die Menschen in Europa, in Nordamerika, eine Faszination für das Verbrechen, auch gerne das reale Verbrechen.
Ja.
Dabei ist ja, und dieser Frage haben sich die oben erwähnten Kollegen von Zeitverbrechen auch schon gestellt, dabei ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, zumindest in Europa, ich würde mal sagen, so gering wie noch nie
geringer
in der Geschichte
der
Menschheit.
Und selbst jährlich kann man zumindest in Deutschland aktuell nachvollziehen, dass es sogar noch geringer wird.
Immer weniger
wird. Jährlich nachvollziehbar.
Und dann setzen wir uns abends vor den Fernseher oder schalten unser Audiogerät an und hören einen Podcast darüber, wie Psychopathen und Serienmörder gefühlt unsere halbe Spezies dahin meucheln.
Ja, zumindest uns ganz realen Gefahren aussetzt. Das macht ja, glaube ich, also ich hau das jetzt mal raus, macht den Reiz aus. Der hier betrachtete Mörder, Verbrecher, Mörder, der ist ja durch die ganze westliche Welt gereist, am Ende in Berlin festgenommen, dass das dann medial wahrgenommen wurde und dass die Leute sich auch ein bisschen Gänsehaut versehen fühlen, das ist ja vielleicht noch nachvollziehbar. Aber wer sich das anguckt, müsste eigentlich genauso wahrnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit, unter genau diese Umstände zu kommen, wie das Opfer dieses Mordes, unfassbar gering ist. Im Grunde genommen sehe ich hier ein bisschen Parallelen zu dem Panik-Hype, den wir aktuell haben mit Krankheitswellen und dergleichen. Oder auch dieses Phänomen des Gaffers, was immer präsenter wird. Was ist das also, dieser Wille, den echten Schrecken zu sehen, aber durch die Sicherheit der Mattscheibe idealerweise natürlich.
Und das, wie du sagst, sich selber als Zuschauer von realen Verbrechen zu empfinden, den Nervenkitzel dabei zu spüren, sich dabei aber auch Teil eines Internetphänomens zu machen, das durch diese Dokumentation Don't Peep with Cats ja auch mehrfach angesprochen wird. Ja, also es bildet sich eine Internet-Community auf Facebook, die Spuren sammelt und sich daran macht, diesen Mörder zu fassen, was dann der Polizei in Berlin am Ende dann auch gelingt. Und die sich selber die Frage stellen müssen und diese Frage dann weitergeben an den Zuschauer. Dieser Mensch, der so gehandelt hat, hat es offensichtlich getan, weil seine gestörte Psyche das große Publikum braucht. Und wir machen uns alle mitschuldig, indem wir durch das Schauen der Dokumentation oder eben durch das Aufarbeiten von Hinweisen im Internet und das öffentliche Diskutieren von Hinweisen im Internet uns zur Bühnenstaffage von diesem Psychopathen.
Und zu Steigbügelnhalter seines Geltungsbedürfnisses, ja. Gut, das kommt dann nach hinten raus. Und das, muss ich sagen, war die Schwäche dieser kurzen Doku-Serie. Denn sie ist ja aufbereitet worden, sie ist mir präsentiert worden, angeboten worden. Auf den ersten Blick weißt du nicht gleich, worum es geht. Und dann am Ende zu sagen, so, und jetzt haben wir dich zum Mittäter gemacht. Haha. Also das ist eigentlich ein bisschen dünn. Viel interessanter sind die realen Personen, die diesen Fall mitverfolgt haben und deren Rolle dabei. Die, wie heißt sie, Buddy Movin, ihr Pseudonym im Internet. Der Green ist ja mit Nachnamen, nicht?
Ja, ist auch ein Pseudonym, aber allerdings. Auch,
ja, dann natürlich diese Rockerbande und all diese Figuren, die sich in diesem Extraraum, diesem Sonderterritorium Internet, einen eigenen moralischen Kanon zurechtlegen. Erstmal zu sagen, da ist jemand, der quält und tötet diese Tiere, später auch Menschen, das zu verurteilen, ist erstmal völlig nachvollziehbar natürlich. Dann aber einen weiteren Schritt zu gehen, wir müssen jetzt zu Ermittlern eines neuen Raumes werden, in dem es keine klassische Polizei gibt, obwohl es sie natürlich trotzdem gibt und trotzdem eigentlich eine Zuständigkeit besteht, aber die sind hier nicht so offensichtlich, wir müssen unsere eigenen Kommunikationskanäle nutzen, wir müssen unsere eigene Gerechtigkeit hier zur Geltung bringen, wie man bei dieser Rockerbande ja sehr gut sehen kann. Das ist schon ein stärkeres Phänomen. Ja. Das ist also eher die Befriedigung dann, das ist von der ersten bis zur letzten Folge sichtbar in diesen drei Teilen, eine Obsession, eine Art Detektivspiel. Und dann sind wir wieder dabei, warum sehen wir uns nach diesem furchtbaren, die Frage ist wirklich, ob er das getan hätte oder so hätte eskalieren lassen, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommen hätte. Das ist eine gute Frage. Aber wir sehen uns danach, das zu gucken, verurteilen es, völlig nachvollziehbar, wollen Gerechtigkeit herstellen, auch nachvollziehbar, aber pushen das Phänomen dann immer weiter und immer stärker. Und statt dann den richtigen Weg zu gehen, Laptop zuklappen, zur Polizei gehen, zu zeigen, guck hier drauf, genau das passiert nicht, sondern ich schreibe eine Mail, damit bleibe ich in diesem Kosmos, in diesem Sonderraum und ärgere mich dann innerhalb dieses Sonderraumes, dass diese Mail nicht beachtet wird. Also man muss sich mal vorstellen, was da so eingeht bei der Polizei. Sinnvolles, richtiges, geistloses, falsches, bösartiges. Und das zu filtern, ist eine Riesenaufgabe. Und wenn dann irgendeine Frau schreibt, ach so, ich habe hier übrigens ein Katzenmörder-Killer-Video gefunden, kümmern Sie sich mal. Und dann reagiert die Polizei nicht. Und dann investiere ich unglaublich viel Energie da rein, mich darüber aufzuregen, dass die Polizei jetzt aber nicht das tut, was ich hier schon Tolles erreicht habe, ist auch eher ein Ausweis der Schwäche dieser Subkultur, meines Erachtens.
Also das erinnert mich ein bisschen auch das, was wir aus Western kennen, die wir ja auch schon besprochen haben. Also eine reale oder gefühlte Abwesenheit von Ordnung, von Law and Order, von Staatsmacht, die Straftaten verfolgt und bestraft, wird der Drang nach Gerechtigkeit in die eigene Hand genommen.
Ja. Und das ist auch ein bisschen Wilder Westen.
Genau, und man schafft sich auch eben jenseits des Rechtsstaates auch eigene Strafenkataloge, denn es ist natürlich für die Internet-Community, das ist der Aufhänger dieser ganzen Dokumentation. Natürlich sind Katzen im Internet sakrosankt und wer Katzen etwas antut, das ist das schlimmste Vergehen, so ungefähr. Und natürlich hat der nach den Kommentaren, die unter dieses Video dann geschrieben wurden, natürlich auch die allerhöchsten Strafen verdient.
Ja.
das ist, das haben wir schon mal gesprochen, ich finde, diese True Crime, nicht nur Don't Peep with Cats, sondern generell dieses True Crime Format, deshalb interessant auch für uns als Popcorn-Pilger, eben aufgrund der Frage, wo kommt das denn her, das Böse? Der Luca Magnotta heißt er,
wird
personifiziert als das absolute Böse. Und jetzt die Frage, ist es das? Ist er denn das absolute Böse? Wo kommt es das her, wenn wir doch davon ausgehen, zumindest von einem christlichen Standpunkt aus kommend, aus dem ersten Schöpfungsbericht ableiten, dass die Schöpfung und die in ihr lebenden Geschöpfe, also auch wir Menschen, erstmal, wie es so heißt, gut sind. Und wir auch zu Recht, finde ich, davon ausgehen können, dass man nicht als Mörder oder sogar als Psychopath geboren wird. Das ist eine Frage, die wird in der angesprochenen Dokumentation überhaupt nicht thematisiert. Bei dem anderen Beispiel Zeitverbrechen, da wissen wir, wer das regelmäßig hört, das sind ja Fälle, die besprochen werden, die schon in der Regel von der Justiz abgeschlossen sind, und die beiden beschäftigen sich intensiv mit der Frage, was ist passiert in dem Leben des Täters, im Leben der Täterin, dass sie eher etwas tut, was unserer Natur eigentlich zuwiderläuft, nämlich ein anderes Leben auszulöschen.
Die Dokumentation ist insofern bei der Frage nach dem Bösen sogar ein bisschen selbstentlarvend. Du hast gesagt, in unserer Vorstellungswelt, das stimmt, ich würde also sagen, der christlichen Vorstellungswelt, man findet das aber auch in östlichen Religionen, die Vorstellung, dass es erst einmal eine Ordnung gibt. Wir würden sagen, das Gute, vielleicht noch das Wahre, das Schöne, der Mensch aus Gott. Und es gibt aber auch das Phänomen des Bösen in der Welt. Und wo das herkommt, muss sich dann erklärt werden. Das kann man hier dann mit Karma, Gleichgewicht der Kräfte verstehen. Duale Weltbilder können da rauskommen. Oder bei uns hat sich eben entwickelt, das ist das Dämonische, das Teuflische, das ist das Nachgeben nach der Versuchung und so weiter. Und wir neigen ja, das zeigt die Geschichte natürlich auch immer wieder, und wir kennen das auch aus dem ganz Persönlichen, dass es eigentlich ganz angenehm wäre, auch die Welt und Menschen in Gute und Böse zu teilen. Mhm. Ja, und schon bei Harry Potter, meine Verlobte sagte das neulich mal, zitierte sie Harry Potter, die Welt lässt sich nicht in die Guten und die Todesser teilen. So. In diesem Fall sehen wir eine Oberfläche eines Menschen. Wir sehen Luca Magnotta in Videos. Und nur das, was er dort, ich benutze mal das Wort jetzt auch nochmal, das Dämonische, das Böse tut. Und er wird wahrgenommen als der Böse. Er ist das Böse. Er tut etwas Böses, ist keine Frage. Aber er ist der Böse. Dass er mehr ist als das, also eine Person mit einer eigentlich sehr tragischen Geschichte, mit einer Entwicklung, einer Gestörtheit, die sich dann als Psychopathie von mir aus äußert, die dann zu diesen schrecklichen Verbrechen führt, das erfahren wir eigentlich erst durch die Menschen, die sich ganz direkt mit dem Menschen Magnotta auseinandersetzen. Und das sind klassisch die Polizisten, die Leute, die ihn erlebt haben und zu seiner Verhaftung geführt haben und so weiter. Die Leute, die ihn durchs Internet gesucht haben, die bleiben immer auf dieser Oberfläche. Luca Magnotta ist das, was er im Internet von sich dargestellt hat. Das hat dann Logiklücken, wo er sich entlarvt als der, der eigentlich seine eigenen Rezensionen und Loblieder schreibt. Er ist der, der diese Videos gemacht hat, diese schrecklichen Sachen. Er ist der, der auf einer digitalen Karte so und so zu finden ist. Und damit unterscheidet er sich, zumindest abgesehen von der Tat, unterscheidet er sich nicht besonders von diesen beiden Personen, die da im Internet sich austauschen. Die sind in ihrer Welt auch nur diese Pseudonyme. Diese Buddy Movin ist da sehr bezeichnend. Mhm. So ein Mensch, die hatte eine Trennung hinter sich und so weiter, das sagt sie dann auch. Aber im Internet tritt sie auf mit einem anderen Bild, einem anderen Namen, mit Sachen, die sie sich ausdenkt, die sie gerade macht, die sie dann vielleicht aber gar nicht macht. Und das ist eigentlich das Bezeichnende, diese Internetwelt und diese Welt der Oberflächlichkeit, manchmal sogar der fiktiven Oberflächlichkeit noch, ist sogar die Hilfe dafür, Menschen viel leichter in diese klaren Kategorien einzuteilen. Funktional, nicht funktional, gut, böse, Instagrammable, okay, Boomer. So. Also das funktioniert dadurch sehr gut. Und deshalb finde ich diesen Endkommentar nicht so gut. Denn eine Doku zu gucken, die mir präsentiert wird, ist schon etwas anderes, als jahrelang besessen davon zu sein, von einer Schablone. Denn die eigentliche Arbeit haben am Ende doch ganz normale Ermittler getan, mit ganz normalen Mitteln, wie eigentlich schon immer.
Aber jetzt müssen wir doch nochmal, glaube ich, auf das Böse zu sprechen kommen. Du hast gesagt, es hat sich in unserem christlich geprägten Denken das so entwickelt, zu sagen, das ist das Dämonische oder das ist der Teufel,
ja,
der Beelzebub oder der Diabolos, der das Chaos eben durcheinander, ja, wirft.
Oder vielleicht für die Belesenen der Mephisto.
Wobei, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, auch wenn es um die Beurteilung von ganz realen Verbrechen geht, diese Bilder von Teufeln und Dämonen sind letztlich Bilder. Denn du hast es eben so im Nebensatz gesagt, er tut nicht das Böse, er wird als das Böse wahrgenommen. Ja. Also müsste man davon ausgehen, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, der Teufel als eine Existenz, die durch sein Tun und sein Handeln seine Existenz einholen kann.
Ja.
Also der Teufel ist nicht jemand, der Böses tut, sondern er ist das Böse, so wie Gott die Liebe ist und,
ja,
nicht nur Liebes tut, sondern er ist die Liebe. Und wenn wir davon ausgehen müssten, dass es neben Gott ein weiteres Wesen gibt, das durch sein Tun und sein Handeln seine Existenz einholen kann, müssten wir von einem zweiten Gott ausgehen.
Ja.
Und dann hätten wir einen Dualismus.
Richtig.
Das heißt,
in der Falle steckt auch die christliche Mythologie oft.
Aber genau, und es bleibt nämlich, wenn man das klar hat, dass es Bilder sind, die auf der anderen Seite aber den Vorteil haben, den Täter nicht mit seiner Tat gleichzusetzen.
Ja.
Und das ist ja etwas, was gerne getan wird, was aber eigentlich immer christlicher Grundsatz war, verdamme die Sünde, nicht den Sünder.
Ja.
Und auch, das hat mir mal ein Staatsanwalt erklärt, und das erfordert, glaube ich, jedem, der das hört, größten Respekt ab Menschen, die sich ja juristisch mit Verbrechen im Gerichtssaal, ob das Rechtsanwälte sind oder Staatsanwälte oder Richter sind, immer im Hinterkopf zu haben, es geht um die Tat, die bestraft wird.
Ja.
Ja, und die Tat ist vom Täter zu trennen.
So,
der Täter hat dann die Konsequenzen zu tragen, indem er dann ins Gefängnis geht.
Natürlich, das ist der Begriff der Verantwortung, den muss man wieder...
Ja, er muss die Verantwortung für seine Taten übernehmen, aber die Tat und der Täter sind erstmal getrennt voneinander zu betrachten. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Und da hat auch das Internet mit zu tun, dass so Diskussionen, wenn es um Verbrechen geht, wenn es um Morde geht und auch besonders grauenvolle und abscheuliche Taten geht, dann überhitzt die Diskussion gerne. Aber das ist nichts Neues, das hat es früher auch gegeben.
Auch vor dem Internet, ich denke gerade an Hannah Arendts Begriff der Banalität des Bösen, die hat sich einen unglaublichen Shitstorm zugezogen. Also da sind Freundschaften daran zerbrochen, dass sie sagte, bei aller Schrecklichkeit der Taten, bei denen dieser Mann mitgewirkt hat,
Adolf Eichmann, musst
Eichmann
du dazu sagen,
ja? ist ein, eigentlich eine kleine Wurst. Der sitzt da, der wäre unter anderen Umständen kleiner Beamter geworden und hätte nie was gemacht. Ich dachte mir bei der Doku auch manchmal, gut, wäre der jetzt das Model geworden, das er werden wollte, vielleicht hätte er nie was gemacht. Wäre ein Narzisst geworden vielleicht, hätte sich nach vorne gespielt, wie viele andere heute auch auf dieser Oberflächenwelt. Aber eigentlich ist das erstmal das Böse, nichts, was aus der nur Intention einer Identität hervorgeht, sondern es ist die böse Tat, die Bedingungen folgt. Und ich glaube, diese Banalität ist manchmal noch schwerer zu ertragen, als sich vorzustellen, das ist einfach ein böser Mensch, fertig.
Genau, es ist einfacher, den Menschen zu verurteilen und zu sagen, das ist der Teufel.
Aber genau deshalb ist es so schwer, einen Rechtsstaat zu haben, der nicht dem Prinzip der Rache und dem Schwarz-Weiß-Denken folgt.
Ja. Wir könnten jetzt noch lange über das Gute
lange
und das Böse,
haben wir ja schon.
Böse sprechen, aber wir müssen zu einem Ende kommen. Und deshalb hier am Schluss nochmal der Hinweis, die nächste Folge wird unsere Jubiläumsfolge sein. Wenn ihr eine Idee habt, welche Herausforderung wir beiden, Uwe und ich, uns stellen sollen, wenn wir unser 50. Jubiläum feiern, dann schreibt uns das auf unserer Homepage www.popcornpilger.de oder auf Twitter popcornpilger oder auf Instagram oder von mir aus auch auf Facebook, wenn es denn sein muss.
Party!
Und wir hören uns in 2 Wochen. Wir freuen
uns.
Wir freuen uns wie die Schneekönige.